willkommen zu unserem Podcast. Wir melden uns mal wieder, haben heute auch einen ganz besonderen Anlass und heute natürlich auch wieder mit Gast. Wir haben heute den Sven bei uns zu Gast im Podcast und freuen uns, zu unserem Jubiläum mal wieder eine neue Folge rauszubringen. Hi Sven, hi Tobi.
Hallo, servus.
Hallo zusammen.
Super, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt rein. Sven ist ja auch schon bekannt aus bisherigen Podcast-Folgen und ist ja auch auf Social Media bei uns aktiv, auf unserer Seite. Und du bist ja auch der Gründer der Blue. Mhm. Von dem her bist du jetzt die beste Quelle, wie eigentlich hier alles angefangen hat. Und ja, also als erstes würde uns mal interessieren, wie war das denn damals alles? Damals kann man ja jetzt schon sagen, die Blue ist ja jetzt schon einige Jährchen alt. Was war denn so die Motivation und die Ziele von damals?
Ja, ich überlege mal gerade, es ist fast 17 Jahre her. Du, da war man noch jung, brauchte das Geld, wie man so schön sagt. Und wir waren einfach davon fest überzeugt, dass wir manche Sachen besser machen können. Dass wir keine Chefs brauchen, dass wir selber die besten Chefs sind, aber vor allen Dingen, dass der Mensch in unserem, sage ich mal, in unserer Branche den Unterschied macht. Und darum herum haben wir praktisch diese Firma aufgebaut, dass immer der Mensch im Beratungsgeschäft der Mittelpunkt sein sollte. Wir haben ja keine Technologie oder Produkte, sondern es sind die Art von Menschen, die den Weg zur Blue finden, die uns hier ein Stück weit begleiten und denke ich mal, unbewusst, bewusst diesen Mehrwert auch dem Kunden rüberbringen, dass der Kunde immer wieder gerne bei uns einkauft. Ich glaube, das war so ein unausgesprochener Drang bei der Gründung, das irgendwie in eine GmbH einfließen zu lassen.
Und woher kam der Gedanke, dass man ins Projektmanagement geht? Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ihr zusammengearbeitet habt, ihr Gründer davor. Oder wie hat sich dieser Core, wie hat sich der entwickelt?
Das könnte ich natürlich sagen, wir haben vorher lange strategische Analysen gefahren. Nee, stimmt einfach nicht. Sondern wie so oft, dass man glaubt, man kann Geschäfte besser machen und du fängst mit irgendwelchen Jobs an. Das war, glaube ich, der erste Auftrag, den wir hatten, war am Flughafen München Second Level Support. Weil du musst erstmal Geld generieren, damit der Laden anfängt zu laufen.
Second Level Support, IT,
genau, oder sowas. Ganz genau, da hatten wir ein, zwei Kontakte und wir haben gute Leute gehabt. Damit haben wir angefangen. Du musst erstmal ein Grundrauschen machen. Also wir sind ja kein fremdfinanziertes Unternehmen, was irgendwo, sage ich mal, Millionen im Keller liegen hat und sagt, macht mal, bis es funktioniert. Sondern mit eigenem kleinen Geld haben wir Stück für Stück uns da rausgearbeitet. Und irgendwann nach Jahren, ich glaube nach 4, 5 Jahren der Gründung, kam dann irgendwann Projektmanagement über einen Kontakt zu uns. Dann haben wir uns das angeschaut und gesagt, eigentlich ideal. Verbindet genau das, was wir wollten. Also wir wurden gefunden oder wir haben es unbewusst immer gesucht, wussten aber nicht, wie es hieß und das war es dann Projektmanagement. So kam es zu uns. Und von da aus haben wir uns, ehrlich gesagt, stetig weiterentwickelt.
Aber war es schon so, dass ihr schon vorher in der Consulting-Branche tätig wart? Weil wenn ich jetzt mal so nachdenke, wenn man selber ein Unternehmen gründet, vielleicht hat man irgendwie eine coole Produktidee. Also das ist halt so naheliegend. Und jetzt, okay, wir steigen jetzt ins Consulting ein, wäre jetzt einfach nicht so der erste Gedanke, der mir kommt.
Nee, ist schon richtig. Also wir waren selber in Projekten unterwegs oder haben für andere Dienstleister gearbeitet. Und wie man halt in jungen Jahren glaubt, kann man das besser und schneller und attraktiver machen. Mhm. Also wir hatten schon einen Bezug zu Projektgeschäften, Beratungs-Consulting-Themen. Aber inhaltlich waren wir dann noch sehr, sehr offen. Am Anfang machst du halt alles, was dir, sage ich mal, auf dem Monitor erscheint. Und dann langsam kristallisiert sich heraus, wo du die besten Marktzugänge hast und auch, sage ich mal, Kollegen findest. Und dann kam halt immer mehr Projektmanagement dazu.
Und wenn du jetzt auch sagst, wo man auch Marktzugänge hat, war es dann am Anfang auch wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben oder ein gutes Netzwerk aufzubauen? Oder wie geht man sowas dann grundsätzlich an?
Also jeder hat ja ein Netzwerk, auch wenn er sich das selber vielleicht nicht eingestehen will. Er kennt jemanden, der wiederum da arbeitet. Also man muss eigentlich nur im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis mal intensiv zuhören, wo die Leute tätig sind. Das ist ja mittlerweile, das Projektgeschäft ist das tagtägliche Arbeiten vieler Menschen in den Büros. Also ich kenne jetzt kaum noch jemanden, der die nächsten 10 Jahre dasselbe macht. Also es bekommt immer mehr einen Projektbezug. Mhm. Und die werden dann auch immer mehr, früher oder später, Berührungspunkte haben mit Externen. Mhm. Also Externe sind ja Berater, die dann da reinkommen. Und so ergibt sich eins zum anderen. Und dann hast du erstmal ein kleines Netzwerk und das erweitert sich aber stetig, weil du bist ja im permanenten Austausch mit Bewerbern, mit Konkurrenten, mit Firmen. Und das erweitert sich. Man darf es nicht liegen lassen und man sollte auch nicht nur auf das Netzwerk zugehen, wenn man was braucht, sondern gerade dann, wenn man nichts braucht, auch Zeit investieren, dieses Netzwerk zu pflegen. Ganz, ganz wichtig.
Und dadurch, dass du ja auch sehr viel, zumindest kenne ich das jetzt aus den letzten Jahren, sehr viel immer unterwegs bist und dich mit verschiedensten Leuten triffst, das ist dann das, was du als Netzwerkpflege und Aufbau und Interaktion dann.
Das sind Telefonate, das sind Besuche, das sind Messen, das sind viele, viele Kaffeetermine, Mittagsessentermine, wo man sich einfach austauscht und dann kriegt man wieder neue Impulse. Und gerade in so schwierigen Zeiten, wie wir jetzt im September 24 am Erleben sind, dass gerade in der Beraterbranche, durch die Automobilbranche sehr viel, sage ich mal, Stau ist in den Aufträgen, dass es sehr großes Hauen und Stechen gibt untereinander, dass da Preise angeboten werden, Hauptsache ich bekomme den Auftrag, hat uns auch getroffen im Mai. War auch ein harter Schock für uns, da durchzukommen, kann man ja offen drüber sprechen. Und dadurch hilft dir ein Netzwerk als Geschäftsführer auch so ein Schock, wenn dir ein großer Auftrag wegfällt, weil du einfach massiv unterboten worden bist, hilft dir auch da, sage ich mal, standhaft zu bleiben, dass es nicht dir alleine passiert, sondern dass sehr vielen Firmen ähnlich geht oder ging zurzeit. Das ist jetzt nicht aufgrund eines fehlenden Management-Know-how, sondern einfach, das ist einfach gerade die Situation. Und das musste erstmal verdauen, weil man natürlich sehr viel sich selber hinterfragt und zweifelt und sagt, Mensch, hast du da Fehler gemacht, hast du Zeichen der Zeit nicht erkannt, aber wenn du rum bist, das passiert gerade sehr, sehr viel. Das ist wichtig für das persönliche Ego und dann sagen, okay, ich muss das erstmal annehmen. Und ich tausche mich auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern auch, sagen, hey, wir haben auch das gleiche Problem. Und dann kommt der nächste Schritt, wo du merkst, wie gut so ein Netzwerk ist, wo du merkst, man unterstützt sich gegenseitig, wo Konkurrenten plötzlich zu Kooperationspartnern werden, sagen, der Kuchen wird nicht größer, aber wenn wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle zusammentun, haben wir höhere Wahrscheinlichkeit, davon satt zu werden. Und das erleben wir gerade. Unheimlich toll, dass unser Netzwerk sehr gut ist und dadurch jetzt auch bei 2, 3 neuen Kunden reingekommen sind, weil wir uns bewegen mussten. Und manchmal brauchst du im Leben so einen Kometeneinschlag, der dich mal so ein bisschen härter aus einer Gewohnheitsblase rauszieht, sagen, nee, es gibt noch mehr als diese 2 Kunden. Es gibt auch den, den und den. Und das ist dann, toi, 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 in 6 Monaten vielleicht dann sogar ein Glücksfall gewesen, wachgerüttelt zu werden. Ne?
Auch wenn es dann ein Jahr lang sehr hart vielleicht war, aber oder auch sehr viel Arbeit dann dahinter steckt, neue Kunden zu akquirieren und da viele Angebote abzugeben oder sowas. Aber wenn es dann danach rauskommt, hey, wir sind jetzt diverser, wir haben ein breiteres Kundenschema.
Es ist ein hoher Preis, den du zahlst, Tobi. Ein hoher Preis dahingehend, erstmal hast du schlaflose Nächte als Eigentümer. Ich glaube, das ist der große Unterschied, ob du ein Angestellter im Konzern bist oder ein Eigentümer, ein Gründer eines Unternehmens, ist eine ganz andere Identifikation dorthinter. Du nimmst sehr vieles persönlich. Das heißt, du hast erstmal finanziellen Einbußen, du hast den Druck deiner Mitarbeiter, die wollen von dir geführt werden, die wollen von dir sehen, dass du Lösungen hast, die du vielleicht auch gar nicht hast. Ich bin ja auch nicht schlauer als ihr. Ich habe nur einen anderen Arbeitsfokus als ihr. Du verlierst tolle Mitarbeiter, weil sie natürlich jetzt vielleicht woanders abgeworben werden oder vielleicht sagen, Mensch, da fühle ich mich sicherer oder die geplante Weiterbildungsmaßnahmen, die vor dem Kometeneinschlag waren, sind jetzt erstmal on hold, habe ich keine Zeit, kein Geduld oder keine Lust zu. Das ist ein Preis, den du zahlst, der nicht schön ist. Und jede Verabschiedung tut weh. Und ich glaube, das ist auch das, was wieder so ein bisschen auf die Blue-DNA zurückspielt, wenn wir sagen, menschliches Handeln und Erfolg ist vereinbar. Dann gehst du auch durch so ein Tal der Tränen. Dann verlierst du tolle Mitarbeiter, die sehr wahrscheinlich länger bei dir geblieben wären. Aber die sagen, Mensch, ich habe jetzt die Möglichkeit, woanders schneller meine Ziele zu erreichen. Und das ist bitter. weil du wirst ja mehrfach bestraft. Ne? Erstmal durch Dumpingpreise, schwieriges Umfeld etc. Und dann auch das dann aufrechtzuerhalten und den Mitarbeitern Zuversicht zu geben, wir kommen dort raus. Das nervt und das tut weh, menschlich. Immer wieder nach vorne schauen zu müssen, ohne falsche Versprechungen zu machen. Und das ist ein hoher Preis. Und ja, den muss man sehr wahrscheinlich zahlen, um dann ein Jahr später zu sagen, jetzt sind wir stärker aufgestellt als vorher. Wünschenswert ist es aber nicht.
Also du hast es ja jetzt gerade als Kometeneinschlag bezeichnet. Und vielleicht mal nur zur Erklärung, ist ja jetzt bei der Blue auch einfach ein Beispiel von einer großen Challenge, die wir gerade haben. Aber damit die Hörerinnen und Hörer das auch verstehen, wie das vielleicht so grundsätzlich abläuft im Consulting, weil man hat ja immer zu einem gewissen Grad die Abhängigkeit vom Kunde und was eben genau diese Challenge ist, also jetzt mal so verallgemeinert vielleicht gesprochen, dass die Hörerinnen
ja genau, also im Projektgeschäft können. Gibt es halt keine Garantien. Und wenn man ganz ehrlich ist und sich irgendwo bewirbt, dann wird ja oft damit geworben, ich bin Rahmenvertragspartner bei Firma XY und mein Auftrag läuft 10 Jahre. Mhm. Auf dem Papier läuft alles wunderbar. Aber große Kunden, egal wer es ist, haben immer die Möglichkeit, jeden Auftrag kurzfristig zu stoppen. Mhm. Jederzeit.
Einfach weil die Kunden so groß sind oder?
Ja, weil sie die Marktmacht haben. Dann verklag mal eine XXX AG. Mhm. Ich habe doch hier einen Vertrag über 3 Jahre, über 2 Millionen. Ja, dann kannst du sie verklagen und du kriegst vielleicht sogar recht in 5 Jahren. Aber sehr wahrscheinlich wirst du in 3 Jahren nicht mehr deren Dienstleister sein. Also das ist einfach so. Wir sind jetzt auch kein Consulting-Unternehmen wie Accenture oder sonst irgendwas. Aber selbst die fliegen aus Projekten raus, wenn der Kunde schlichtweg kein Geld mehr hat. Oder wenn man sich gerade die VW-Krise anschaut, was wird denn passieren? Die werden die Einsparpotenziale auf die Lieferanten abwälzen. Die werden das zahlen. Egal, welche Verträge sie vorher verhandelt haben oder sonst irgendwas. Das ist die bittere Wahrheit. Und da bist du teilweise nur Passagier, wie so viele anderen. Was ich damit sagen will, ist, wenn man sich bewirbt als junger Mensch beim Consulting-Unternehmen, weil der Job ist super. Du kannst in kürzester Zeit, 2, 3 Jahren, in sehr vielen Kundenprojekten mal reinschauen. Du lernst große, kleinere, mittelständische Unternehmen kennen, ohne dich festbinden zu müssen. Du hast eine hohe Vielfalt, du hast einen sehr schnellen Einblick, die Branche funktioniert so, dieser Kunde funktioniert so. Und dann kannst du immer dich noch nach 5, 6 Jahren entscheiden, möchte ich mich fest daran binden. Das ist alles toll. Aber diese Unsicherheit, die bleibt im Consulting-Geschäft. Und ich kann nur jedem Hörer raten, gibt nichts darauf, wenn dir ein Consulting-Firma sagt, wir sind da seit Jahren drin. Das kann morgen aufhören, das Projekt. Und das Wichtige ist, was ich mal mitgeben kann, und was dann? Was passiert dann mit mir als Mensch, wenn dieses Projekt endet, vorzeitig endet? Falle ich dann in ein Loch? Werde ich ausgestellt? Habe ich Gehaltseinbußen etc. etc.? Diese Fragen sollte man ruhig stellen.
Ja. Und wenn wir jetzt mal von der Challenge, die Marktsituation absehen, welche anderen allgemeinen Challenges siehst du denn so im Projektmanagement oder auch so die Unternehmensplanung? Wie läuft das, wenn da Bedarfe vom Kunden kommen? Also wie oder kann man vielleicht überhaupt so ein Business Development gut planen? Also welche Trends kommen da auf einen zu und so weiter und so fort?
Gut, ich könnte jetzt mit KI antworten und Digitalisierung etc. macht, glaube ich, jeder. Du kannst immer nur ein Stück, unsere Unternehmensgröße sind 100 Mitarbeiter, sind wir grob, solltest du immer ein Teil, ein eigenes Business Development Plan haben. Bei welchen Kunden will ich mit welchen Themen rein? Mhm. Das kann ich steuern, da habe ich auch ein gewisses Grad an Möglichkeiten, Geld zu investieren in Weiterbildungsmaßnahmen, neue Kenntnisse etc. Man muss aber ehrlich sein, letztendlich, wenn dir fehlende Aufträge sind, ist dieses Budget sehr, sehr schnell weg. Du brauchst einfach, sage ich mal, Kundenaufträge, die dir Geld reinbringen, die du wieder reinvestieren kannst. Ich glaube, da unterscheiden wir uns zu anderen, dass wir sehr viel Geld, vielleicht sogar proportional mehr als Konzerne, in unsere Mitarbeiter stecken. Weil das ist unser Produkt, dass die sich stetig weiterentwickeln. Diese Weiterentwicklung in Produkte, Services ist natürlich sehr stark davon abhängig, in welchem Kundenumfeld bin ich tätig, wo kann ich mich reinentwickeln und wo habe ich überhaupt Zuschlagsmöglichkeiten. Es ist ja schön, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, wir wollen hier der führende KI-Anbieter in München werden. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden ich dafür bräuchte, Das ist das Erste, also wie viele Investitionen würden dahinter stecken? Und zweitens, nimmt mir das ein Kunde ab? Das ist auch immer wieder eine Frage, die wir uns stellen mit unserer jetzigen Markenbildung, Blue Professionals, West End Consulting. Haben wir da so einen Marktauftritt, dass der Kunde sagt, ich gebe dir gewisse große strategische Trendthemen? Sehr wahrscheinlich nicht, weil man muss verstehen, diese Trendthemen kosten sehr viel Geld. Das ist eine Wette auf Zeit, wo noch keiner weiß, wie geht das aus. Und wenn du dann so einen Entscheidungsträger bist, Bereichsleiter, Hauptabteilungsleiter, Vorstand, die müssen ja auch ihren Gesellschaften gegenüber rechtfertigen, warum sie jetzt so ein Projekt solch einer Firma geben. Und das ist dann eher vielleicht besser bei den sehr großen Strategieberatungen, sage ich mal, da sind die abgesicherter als bei einem kleinen Mittelständler. Also auch das muss man mit einbeziehen. Welche realistische Chancen habe ich mit diesem Produkt, was ich am entwickeln bin, nachhaltig Umsätze zu generieren? Das ist halt nicht, wünscht dir was.
Ich glaube, was da auch der Vorteil ist oder wie ich es jetzt eben auch in meinen Jahren bei der Blue erlebt habe, ist, dass wir eben auch so relativ klein, sage ich jetzt mal, mit 100 Leuten und dynamisch sind, um dann eben auch auf besondere Anforderungen recht schnell reagieren zu können. Ich glaube, das ist auch einer der sehr, sehr großen Vorteile bei der Blue Prof.
Genau, und das kann ich auch jedem Kollegen mitgeben. Sag ich mal, schönes Beispiel, Janina und Katha, die unterrichten jetzt Projektmanagement an der Munich Business School mit dem Modul Künstliche Intelligenz. Das kam kurzfristig dazu. Was gibt es da Möglichkeiten, auch im Projektmanagement-Bezug? Da sind wir halt einfach sehr schnell, agil, flexibel, solche Trends mit aufzunehmen, zu reflektieren. Und da kann man sich selber auch weiterbilden mit drin. Aber ich glaube nicht, dass wir ein führender KI-Spezialist in Bayern werden. Das wird uns auch immer mehr beeinflussen. Aber auch da muss man, glaube ich, verstehen, bis wohin werde ich auch beauftragt.
Klar. Und eher geht es ja dann uns ums Verständnis der Tools und nicht um das Verständnis von dem Technischen, das dann so KI-Spezialisten verkaufen würden.
Oder ganz genau.
Wir müssten ja die Tools anwenden können, damit wir unseren Kunden Arbeit XY erleichtern.
Genau.
Wenn wir nochmal so auf die letzten Jahre zurückblicken, du bist ja seit Anfang an dabei. Wie würdest du denn jetzt rückblickend so die Reise zusammenfassen? Oder wo hat die Blue Prof gestartet und wo sind wir jetzt? Also wie hast du die Reise erlebt?
Also wir sind nicht in einer Garage gestartet, eben zum Hinterhof. zwar auf einem Bauplatz in Garching, wo jetzt mittlerweile hunderte von Firmen sind, waren wir einer der ersten. Das war auch schon baustellenartig. Haben wir vieles falsch oder richtig gemacht? Die Zeit wird es zeigen. Natürlich haben wir Fehler gemacht und machen immer noch Fehler. Normal. Wir sind nicht perfekt. Aber es war ein wilder Ritt bis hierhin. Es waren schöne Zeiten dabei, es waren schwierige Zeiten dabei. Aber ich bereue keinen einzigen Tag. Ich glaube, das ist der Preis, den du als Gründer, als Unternehmer bezahlen musst. Es ist nicht immer Sonnenschein. Und sehr viele Sachen, die dich beeinflussen, darauf kannst du nur reagieren. Ich kann Wahrscheinlichkeiten erhöhen durch Kooperationen, durch Marktpräsenz, durch Kundenbeziehungen, aber es bleibt auch manchmal ein Stück weit Glück dabei, dass du halt zum richtigen Zeitpunkt das richtige Portfolio, die Kollegen an Bord haben, die genau dieser Kunde will. Du kannst nicht alles beeinflussen. Und das darfst du dir auch nicht zumuten, weil das wäre Wahnsinn, wenn du meinst, du steuerst den Markt. Nee, der Markt ist da. Und du musst halt immer wieder dich neu erfinden, um dann passendes Angebot zu haben.
Ich denke, das ist auch die Kunst oder was ihr auch irgendwie vielleicht als kleine Herausforderung habt oder auch meistert, einfach auch diese Veränderungen zuzulassen und versuchen da auch einfach flexibel drauf zu reagieren. Also allein jetzt in den fast 4 Jahren, als ich jetzt schon oder solange ich jetzt da bin, hat sich ja so viel verändert, auch vom Portfolio her. Es wurde erweitert, wir hatten tolle Projekte, an denen wir auch alle gemeinsam gearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, so die Kunst, auch einfach diese Flexibilität beizubehalten und auch eine passende Truppe irgendwie bei der Blue oder West End dabei zu haben, die sowas eben auch mitmachen und sowas auch vor allem vorantreiben, also proaktiv auch.
Da gehört natürlich eine gute Unternehmenskultur dazu. Man wird nie alle abholen, weil für manche ist diese, du sagst es, Freiheit, diese Flexibilität, Agilität, gepaart mit Unsicherheit. Ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr tue, welches Projekt wir haben. Andere finden das cool, weil die da vielleicht entspannter sind oder sagen, die finden immer einen Weg und nächstes Jahr geht es auch weiter in dem Projekt. Und manche Menschen, ohne sie jetzt werten zu wollen, sagen, nee, ich möchte vielleicht ein planbares Geschäft haben. Die sind deswegen nicht schlechter. Die ticken halt anders und das ist auch nicht schlimm. Dann ist das so. Aber ich glaube, in unserer Branche bleibt uns nichts anderes übrig, als loszulassen. Und loslassen heißt, ich kann nicht an etwas festhalten und gleichzeitig was Neues erschaffen, wenn ich da mich festklammer mit zwei Händen. Und loslassen heißt ja nicht fallen lassen. Mhm. Aber wenn ich gewisse Themen, die vielleicht jahrelang erfolgreich waren, loslasse, habe ich wieder freie Hände, was Neues zu erschaffen. Ja, und da gehört auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu und Urvertrauen in sich und natürlich in seine Mannschaft zu sagen, das schaffen wir schon. Und je mehr Leute in schwierigen Zeiten mitrudern, desto schneller stabilisiert sich so ein Schiff.
Hm. Ja. Und ich glaube, gerade das mit der Unternehmenskultur oder auch mit der tollen Mannschaft, das finde ich, zeigt sich ja auch immer wieder. Also selbst wenn wir hier auch immer unsere Partys haben oder unsere Zusammenkünfte, es sind ja auch immer so viele Leute da, die auch gar nicht mehr im Unternehmen sind, aber eben trotzdem noch immer total gern zurückkommen, weil es auch eben so eine schöne Gemeinschaft ist. Ja, mich würde natürlich noch interessieren, was waren denn so deine persönlichen Highlights? Also es gibt bestimmt jede Menge, aber vielleicht gibt es irgendwelche wirklich ganz, ganz besonderen Erlebnisse, die dir einfach immer so im Kopf bleiben.
Besondere Erlebnisse. Ja, natürlich sind es die Feiern, aber es sind vielmehr, glaube ich, diese alltäglichen Sachen. Selbst wenn jemand uns verlässt und dann nachher im Konzern seinen Weg geht, aber ein Stück weit Blue mitnimmt, das ist auch ein Highlight. Mhm. Wenn er sich immer wieder gern an uns erinnert, oder heute kam wieder eine Anfrage rein, Mensch, ich habe hier ein Projekt, und der fragt dann erstmal uns an, bevor jemand anders fragt. Das müssen keine großen, dramatischen Projekterfolge sein, sondern vielleicht Kleinigkeiten, wo du merkst, da haben wir gemeinsam irgendwas gesät, was weiterlebt, was weitergetragen wird. Ist nicht perfekt, aber man nimmt es gerne an. Hm. Das sind die kleinen Sachen.
Das ist schön, ja. Und dann noch, was siehst du denn vielleicht noch für Produkte, die jetzt so in der nahen Zukunft auch interessant werden für uns? Also in welche Richtung könnte es denn weitergehen?
Ich denke, gerade in so schwierigen Zeiten zeigt sich der wahre Charakter eines Unternehmens, dass es die Menschen sind, dass wir da immer wieder Rücksicht nehmen. Ich habe auch heute auch wieder lustige Gespräche gehabt, lustige Anführungszeichen, wo man den Kopf schüttelt, wie manche Kunden mit Mitarbeitern umgeht, interne oder externe. Und gerade da zeigt sich so eine Wertekultur. Also weil ich auf der einen Seite sagen will, wir müssen den Spagat schaffen, unsere Werte zu verteidigen, vorzuleben. Gerade in schwierigen Zeiten ist das herausfordernder, als wenn es gut läuft. Und das natürlich die Kombination schaffen mit neuen Technologien. Also KI wird auch bei uns irgendwo bis zu welchem Grad einen Impact haben, dass wir diesen Spagat schaffen. Ich schaffe durch die Kultur eine gewisse Sicherheit, eine Rückendeckung den Mitarbeitern gegenüber. Das, was wir, sage ich mal, als Werte hier erarbeitet haben, versuchen wir auch zu leben, vorzuleben. Aber verschließen uns nicht neuen Technologien. Mhm. Und diese neuen Technologien, KI mit einfließen zu lassen, das als eine Chance sehen. Uns da, auch wenn wir auf der einen Seite etwas verteidigen, da offene Arme haben gegenüber Kooperationspartnern, sagen, ja, ich teile mein Wissen mit denen. Mhm. Ja, oder ich bin offen für neue Technologien, diesen Spagat zu schaffen.
Mhm. Ja, spannend. Ist, glaube ich, auch ja jetzt vor allem auch für die Zukunft wichtig, gerade mit Digitalisierung, KI, wie du sagst. Aber ich merke es zum Beispiel auch in meinem Projekt, dass alle so ein bisschen damit zu kämpfen haben, so, ah, wie gehen wir da jetzt möglichst schnell ran? Natürlich auch andere Unternehmen und so weiter. Von dem her, ja, kann man sagen, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Und sie sollen sich nicht überhasten mit der Technik.
Also, ja, es dauert doppelt so lange, weil man immer plant, ne?
Ja, genau.
Das stimmt, ja. Ja, Sven, gibt es denn von dir noch irgendwas, was du noch gerne berichten würdest oder was du noch gerne im Podcast einbringen möchtest?
Was sagt ihr zwei denn zu euren Bekannten, Verwandten, Wiesenbekanntschaften, warum sie mit der Blue zusammenarbeiten sollten oder sich hier bewerben sollten?
Möchtest du starten oder soll ich?
Ich glaube, du hast schnell die Antwort.
Ja, man muss dazu sagen, ich habe ja auch das Recruiting hier gemacht, von dem her Argumente gibt es genügend. Ja, ich würde sagen, warum man sich bewerben sollte, ist, es ist für mich schon auch wirklich ein besonderes Unternehmen. Ja, alleine wegen den Leuten, also die Kolleginnen und Kollegen, es ist einfach eine tolle Gemeinschaft, muss ich sagen. Es entstehen einfach auch wirklich viele Freundschaften bei der Blue. Das finde ich schon wirklich sehr außergewöhnlich, so der Zusammenhalt. Aber auch so, ja, die ganze Betreuung durch die Blue. Also egal, mit welchen Themen man ankommt. Ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Ich war im internen Team, hatte dann Lust aufs Projektmanagement und wir haben es genauso umgesetzt. Also einfach diese Flexibilität und Freiheit, die ist schon wirklich sehr, sehr toll bei der Blue. Und für Kunden würde ich sagen, ja, dass wir einfach immer wirklich auch maßgeschneiderte Lösungen finden wollen. Auch wirklich schauen, okay, welche Leute passen auch in die Kundenteams und auch zum Unternehmen und nicht einfach irgendwen auf irgendein Projekt setzen. Und das ist, würde ich sagen, schon ein sehr, sehr gutes Alleinstellungsmerkmal schon fast von der Blue. Mhm. Also einfach so das gesamte Feeling. Mhm.
Beim Thema Zusammenhalt, da kann ich nur mitgehen. Ich habe dieses Jahr mit zwei Kollegen von hier einen Triathlon zusammen gemacht. Das funktioniert nicht, wenn man nur gegeneinander arbeiten würde. Und dann ist es halt, dass man sich trifft, man trifft sich außerhalb, man wird zu Freundschaften, man macht abends zusammen Sport oder trifft sich einfach so zum Kartenspielen regelmäßig, nicht irgendwie einmal im Quartal, sondern eher wöchentlich irgendwas. Das wäre so fürs bewerbende Thema. Und für Kunden ist, ich weiß, wie die Leute hier arbeiten. Ich bin zwar nicht im aktiven Kundengeschäft tätig, aber ich sehe, wie die Leute hier arbeiten. Ich sehe, wie sich auch nach Feierabend noch deutlich mit Themen auseinandergesetzt wird. Draußen auf der Dachterrasse noch eine Stunde, zwei nach Feierabend wird hier noch diskutiert über, wie könnte man jetzt hier noch lösen. Und da ist man auch nicht alleine, sondern da sitzen dann 3, 4, 5 Leute drumherum und diskutieren dann, wie man da ein Thema angehen könnte. Und das habe ich so bis jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht ist das woanders auch so, aber so habe ich das noch nicht gesehen. Ja, klare Empfehlung auf jeden Fall.
Schön, danke.
Super, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, Sven.
Ich danke euch.
Hat sehr Spaß gemacht, mal wieder eine Podcast-Folge zu machen. Und jawohl, dann verabschieden wir uns.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke. Okay.